Nun, ich den Calvinisten und den Katholiken erwähnt habe, muss ich noch etwas über einen Juden erzählen. Eines Tages, es muss Anfang 46 gewesen sein, als ich aus dem kanadischen King's Prison, dem Hauptgebäude des großen Komplexes in Scheveningen, in die Zellenbaracken zurückkehrte, stand auf dem Platz, wo man frische Luft schöpfen konnte, und die Leute auch ihre Tonnen, es gab keine Toiletten. Man hatte in jeder Zelle dazu eine Tonne leeren Konnten an eine Mauer gelehnt, nicht spazierend, eine kleine, verdrückt aussehende Gestalt. Ich bemerkte, wie die Vorüberspazierenden etwas spöttisch schauten, auch irgendwelche höhnischen Bemerkungen machten. Ich dachte, gewiss ein Halbidiot, ich will den meiden. Aber gerade kreuzte der Baron meinen Weg und sagte so von oben herab ironisch: Der Jude weint an der Klagemauer. Nun, eine Mauer ist es schon. Ist jede Mauer für euch eine Klagemauer? Sie sehen mir eher etwas spöttisch aus, als ob Sie sagen wollten: Macht, was ihr wollt. Ich habe einen Schatz, den man nicht verwüsten kann. Klagt ihr nur, ich habe Freude. Dieser alte Herr, der Baron von A zu B, hatte seinen doch ehrfurchtsvollen Spott, als er mich so eifrig schreiben sah und auf dem Regal die hebräischen Bücher konstatierte. Er liebte eine Art Understatement in seinen Äußerungen. Jetzt also wollte ich das Phänomen Jude an der Klagemauer etwas näher betrachten und gesellte mich zu dem Baron in Richtung jener verdrückt komischen Figur. Der Mann trug eine schwarze Jacke und gestreifte Hosen, eine ein wenig schäbig aussehende stattliche Kleidung. Tatsächlich trugen fromme Juden diese Kleidung als Zeichen einer vorsichtigen Assimilation an die Welt. Nur waren sie dann eine Generation zurück. Auf etwa 10 Meter Distanz sah ich ein glatt rasiertes, aber ein typisch jüdisches Gesicht. Den Mann kannte ich nicht. Wie kam der her? Hier, wo im Prinzip Nazis, SS-Männer saßen. Der konnte doch nicht einem Missverständnis anheimgefallen sein. Wo kam der her? Jetzt aber schien der Mann, der mit dem Gesicht zur Mauer gewandt war, von der Seite aber doch die Umgebung wahrnahm, mich zu bemerken. Er drehte sich abrupt um und blinzelte mich an. Der alte Baron, vielleicht 60-jährig für mich, als 35-Jährigen ein alter Herr, bemerkte es auch und wahrscheinlich aus Neugierde schob er mich in Richtung Mauer. Das Gesicht des Juden, wie es sich jetzt änderte, kann man nicht beschreiben. Ein Staunen überzog seine Züge, als wollte er sagen: Das kann doch nicht sein. Das ist eine Halluzination, ein böser Traum. Ich gebe es schnell auf, wenn ich einen nicht gleich erkenne. Ich scheine Gesichter nur zu kennen, wenn sie in der Umgebung stehen, die ich kenne, oder wenn sie ihren Namen nennen. Alles dauerte vielleicht 10 Sekunden. Der Mann schien sich jetzt zusammenzunehmen. Er machte einige Schritte in meine Richtung. Das ist doch nicht möglich. Sie scheinen Herr Weinreb zu sein. Sind Sie das? Wie kann das sein? Gewiss bin ich, aber wer sind Sie? Kenne ich Sie? Ich bin unerkennbar. Mein Bart ist doch weg. Ich bin der Berisch Grünbaum. Sie kennen mich doch. Ich war der Lehrer bei den Brüdern Ihrer Frau. Eine feine Mutter hat diese Frau von Ihnen. Eine edle Frau. Was sie alles für mich und meine Art getan hat, ohne sie. Langsam wurde mir klar, wer er war. Man kannte ihn in Scheveningen. Er war einer der aus Polen oder Russland eingereisten Juden, die ihr Brot verdienten, indem sie Söhne chassidischer Juden in den Anfängen des Talmud unterrichteten und auch die Tora mit ihren Kommentaren durchnahmen. Natürlich hatte er immer einen, zwar kleinen Bart getragen, ich kannte ihn übrigens nur vom Sehen. Wir sprachen Jiddisch, Grünbaum konnte nur wenig Holländisch. Jetzt brach er aber in ein fast lautes Klagen aus. Wenn Sie hier sind, dann geht die Welt gewiss nun unter. Wie kann das sein? Sie haben doch hunderte Menschen aus den Klauen der Rishoim, die Bösen, so nennt man im Allgemeinen die Bösen der Völker, gerettet. Jetzt, wo Sie hier sind, weiß ich, dass ich diese Rishoim immer schon richtig eingeschätzt habe. Immer schon haben die Juden gehasst. Und nun sind sie böse, dass sie welche retten konnten. Nach ihrem Geschmack hätten wir alle ausgerottet sein müssen. Jeder einzelne von uns ist ihnen eine Last. Einer wiegt bei denen wie tausend, so wie in Mizraim, Ägypten. Es heißt doch, Die Kinder Israel vermehrten sich so stark, dass sie den Ägyptern zum Ekel wurden. Und dann heißt es, sie sahen in einem schon tausend. Sie haben ihre Hoffnungen zunichte gemacht. So etwas. Der Herr Weinreb hier. Ein Zeichen, dass die Welt jetzt erst ihre böse Seite zeigt. Nicht nur die Nazis in Deutschland, alle Goyim-Völker, aber immer im abschätzigen Sinne gemeint, alle Goyim sind Nazis. Die Russen, die Polacken, die Holländer, die Engländer, alle sind es, wenn es um uns geht. Es hatte sich ein Auflauf gebildet. Endlich schien dieser Jude doch reden zu können und ich also schien ihn zum Reden gebracht zu haben. Der Baron hüstelte über diese jüdische Verbrüderung, auffällig aber nicht boshaft, eher um auf eine Sensation aufmerksam zu machen. So beschloss ich, der Szene schnell ein Ende zu machen. Wo wohnen Sie hier? Ach, eingesperrt mit drei Antisemiten, Nazis, eine Hölle, ich habe doch keinen Menschen mehr in der Welt. Dann kommen Sie zu mir, ich regle das schon, überlassen Sie es mir und dann erzählen Sie mir, wie Sie hierher kommen. Bei mir kann ich mir den Grund schon vorstellen, aber bei Ihnen ist es wie ein Witz. Ich konnte es innerhalb von 5 Minuten mit der Administration regeln. Die kannten dort nur den Juden von der Klagemauer. Ich musste sie auf den Namen Grünbaum hinweisen. Sie waren sogar froh, ihn loszuwerden, denn die Leute in seiner Zelle empfanden ihn als eine zusätzliche Strafe. Lächerlich, eine Beleidigung. Als guter Holländer, ehrlicher Nazi, der die Waffen des tausendjährigen Reiches getragen hat, mit einem Juden in einer Zelle. Sie hatten sich beklagt. Es war aber alles sehr voll hier, überbesetzt. Man tauschte den NSB-Polizisten in meiner Zelle mit diesem Juden aus. Innerhalb weiterer 5 Minuten war er, von vielen Blicken verfolgt, umgezogen. Man verfolgte alles intensiv. In meiner Zelle sah er die hebräischen Bücher, Gebetbücher, Tora, Kommentare. »Das darf man hier haben? Ist es Ihnen erlaubt worden?« staunte er. »Natürlich, ich will das. Wir sind schließlich nicht verurteilt. Wir haben Rechte als Untersuchungshäftlinge. Die SS-Männer werden sowieso verurteilt, aber bei uns gelten andere Regeln. Doch erzählen Sie mir, wie Sie hierher kommen.« Man setzte sich, auch Herd, der Waffen-SS-Mann, konnte dem Jiddisch ein wenig folgen. An der offenen Tür standen etwa 15 Personen, neugierig, die Sensation mitzuhören. Für sie war ein Jude hier nicht so beeindruckend. In ihren Augen waren alle Juden mindestens Verräter, von denen sich manche nur durch List oder Bestechung ihrer Strafe entziehen konnten. Man war in dieser gegenwärtigen misslichen Lage, weil die Juden eben an allem schuld waren. Vielleicht 5%, die nicht ganz so dachten. Aber die Erziehung im Religionsunterricht, auf der Straße, in der Gesellschaft, hatte bei den meisten ihre Wirkung nicht verfehlt. Man war auch dazu erzogen, die Juden nun einmal zu ertragen. Im Volk steckte, wenn auch oft versteckt, ein tiefgründiger Antisemitismus. In der Sprache, in Ausdrücken, in Sprichwörtern. Ich habe das in jenen Jahren sehr gründlich erlebt. Vor mir hatten viele, lange nicht alle, eine Art Respekt. Ich war ihnen gesellschaftlich zu hoher Akademiker. Ich hatte holländische Manieren, sprach ihre Sprache ohne eine Spur des für Holland typisch jüdischen Akzents. Und vor allem, ich war ihnen unbewusst haushoch überlegen. Das hatte während meiner Haft 42-43 gewiss auch eine schon entscheidende Bedeutung gehabt. Als Grünbaum jetzt erzählte, wurde mir klar, dass ich einiges von seiner Vorgeschichte schon einmal gehört hatte. Von meiner Schwiegermutter, von meiner Frau, von den Schwagern. Ein typisch ostjüdisches Schicksal. Irgendwann, Ende der 20er Jahre, war er aus Polen, aus dem russischen Teil Polens, der bei seiner Geburt noch Russland war, jetzt wieder Russland ist, nach Holland gekommen. Hatte in der jüdischen Gemeinschaft in Scheveningen, wo es einige tausend chassidischer Juden gab, alle seit 1914 emigriert, einen Wohnsitz gefunden. Er heiratete eine Frau aus Den Haag. Den Haag und Scheveningen sind eine Stadt. Beide waren vereinsamte Leute, auch arm, weil nicht zur Gemeinschaft der emsigen Kauf- und Börsenleute gehörend. Er verdiente etwas als jüdischer Hauslehrer, seine Frau hausierte für jüdische Konfektionskaufleute oder Produzenten. Oder sie stand auf den verschiedenen Märkten. Vielleicht kam sie schon als verheiratete Frau mit ihm aus Russisch-Polen, ich weiß es nicht. Ist auch unwichtig. Die zwei ernährten sich anständig, es hieß eine gute Ehe. Aber die Frau blieb kinderlos. Und das ist vor allem in solchen jüdischen Kreisen so etwas wie ein Unglück. Ich kannte wirklich große, bedeutende Juden, deren Ehen auch kinderlos blieben. In jenen, gerade auch ärmeren Kreisen, aber scheint der Erhalt der Art, der Sippe eine zu große Rolle zu spielen. Man ehrte die Frau, sah in ihr aber den Grund des Pechs. Und dann kommt es vor, dass man sich nach 10 Jahren Abwartens scheiden lassen kann. Da Grünbaum ein Kohen, also ein erblicher Priester war, bedeutete es ihm viel, Kinder auch Söhne zu haben. Und so kam eine Scheidung zustande. Grünbaum heiratete wieder eine junge Frau und nun kamen Kinder. Wie ich jetzt von ihm hörte, sogar 7. Er machte aber am Freitagabend seiner ersten Frau jedes Mal einen Besuch. Das heißt, sie stand im Flur und er machte in ihrem Zimmer den Kiddusch, den Segen über den Wein, und die Moizje, den Segen über das Brot. Die Frau hörte fromm zu, er verließ den Raum, sie betrat ihn wieder und konnte dann die Mahlzeit für den Schabbat abhalten. Das ging so bis in den Krieg hinein. Krieg und Besetzung brachen auch über die neue Familie Grünbaum herein. Sie wohnten wahrscheinlich schon all die Zeit in jener Gegend, in der sich auch in Den Haag mehrere hundert Chassidim konzentriert hatten. Obwohl es sich um die gleiche Stadt handelte, die Quartiere der Juden von Den Haag und von Scheveningen lagen nur etwa 5 bis 6 Kilometer auseinander, bestand nur wenig Kontakt von der einen zur anderen Gruppe. Deshalb kannte ich auch nur wenige Namen aus der Haager Chassidim-Gemeinschaft. Ab August 1942 begannen die Deportationen nach Westerbork und weiter auch in Den Haag. Ich habe mit meiner ersten Liste auch jenen Juden etwas bieten können, insofern sie sich meldeten. Ich kannte sie nicht, nahm aber jeden, der sich meldete. Wie ich schon sagte, mir war nicht wichtig, wer, sondern jeder Mensch zählte gleich. Ich schaute kaum auf Namen. Alle waren von den Razzien und Deportationen überrascht. Was konnte man anderes tun, als abwarten, bis es soweit war? Wie man auch auf den Tod warten muss. Einmal erreicht die Razzia des Todes doch jeden auf Erden. Und so kam es eines Abends, als die Straße oder das Quartier der Grünbaums an der Reihe war, auch über sie. Zwei brave holländische Polizisten, die den Auftrag der Gestapo überall korrekt erfüllten, klingelten. Man wählte für die Razzien bevorzugt den Freitagabend, wenn die Juden zu Hause am Schabbattisch vereint saßen. Auch damit rechnete man. Aber wohin sollte man sich jetzt flüchten? Die Bevölkerung sah steinern zu. Sie war im Allgemeinen zwar nicht einverstanden, es war aber strengstens verboten, Juden zu beherbergen, und den Juden war es bei schlimmsten Androhungen verboten, ihre Wohnungen nach 8 Uhr abends zu verlassen. Die Polizei kam um 9. Grünbaums waren mit einer schönen Familie gesegnet, 7 blühende Kinder. Jetzt erst hörte ich von der Freude an den Kindern, von ihren gescheiten Bemerkungen, ihren Gaben, ihrem Liebsein. Es hieß packen. Was man ins Lager mitnehmen durfte, war dem jüdischen Rat schon von der Gestapo mitgeteilt und von dem an alle weitergegeben worden. Wie gelähmt stand oder saß man da. Ja, auf einmal klingelt der Todesengel. Abschied. Das Begräbnis regeln. Man hat sein normales Denken ausgeschaltet. Man muss jetzt praktisch handeln. Die Leiche muss innerhalb gewohnter Frist das Haus verlassen. Und so flüstert die junge Frau Grünbaum, Mutter der 7 Kinder, ihrem Mann zu, er solle im jetzt lauten Tumult das Haus rasch durch den Garten an der Rückseite verlassen und versuchen, ihnen nach Westerbork Lebensmittelpäckchen zu schicken. Denn 7 Kinder, einige noch sehr kleine, brauchen Nahrung. Und Westerbork hatte, wie nun einmal Nazilager sind, keinen guten Namen. Man denkt zuerst an Westerbork, weil Auschwitz so weit weg war und sogar unbekannt war, wo es lag. Man wusste nicht, dass das polnische Oszczędzim jetzt Auschwitz hieß. Schnell entscheiden. Die Polizisten haben mit den schreienden Kindern zu tun. Die Assistenten des jüdischen Rates folgen den Polizisten, wie die Begräbnisunternehmer dem Todesengel auf dem Fuß helfen packen. Es soll alles Tempo, Tempo gehen. Man schreit Dalli, Dalli. Die Frau stößt ihren Mann durch die offene Küchentür in den gemeinsamen Garten für das ganze Haus. Er ist es nicht gewohnt, auf solche Weise zu fliehen. Der Garten hat einen Holzzaun von nahezu 3 Meter Höhe. Man kommt da doch nicht drüber. Im Haus hörte er das Poltern, die Rufe, das Weinen der Kinder. Da sieht er die Scheune. Er weiß, dort steht eine Leiter zum Fensterputzen. Er nimmt sie, stellt sie gegen den Zaun. Bald ist er auf dem Zaun, sieht auf der anderen Seite einen anderen Garten. Er springt hinunter, die Leiter fällt ins Gras. Es herrscht im Krieg Verdunkelung. Wie im Traum sucht er einen Weg hinaus. Er fühlt sich diesseits des Zaunes auf einmal von der Familie abgeschnitten. Er kann dort nichts mehr hören. Sucht man ihn nicht? Hat man ihn nicht vorher schon gesehen? Es hieß, die Polizei hatte den Auftrag, keinen, aber auch keinen zu vergessen. Das käme sie, so hieß es jedenfalls, teuer zu stehen. Ruft man ihn? Er weiß es nicht. Er sieht, dass ein schmaler Pfad am Haus an der anderen Seite zur Straße führt, zur Parallelstraße. Der Garten war doch der von den Häusern der anderen Straße. Er irrt, ganz verwirrt noch, herum. Es ist Oktober, vielleicht November. Er läuft wie betäubt weiter, erreicht den Übergang der Stadt ins Gebiet der Gewächshäuser, der Gemüsescheunen, der Großstadt Den Haag. Er öffnet eine, sieht im Dunkeln, dass es Platz gibt und verbringt seine erste Nacht dort. Als er erwacht, dauert es einige Zeit, bis er weiß, wo er ist. Seine Familie, er weiß nichts. Die blühenden jungen Kinder, seine liebe, tüchtige Frau, wie sieht solch ein Lager aus? Seine Leben wird jetzt ein Leben im Freien. Der Winter nähert sich. Er richtet sich dort im Westland, wie jene Gegend südlich von Den Haag heißt, ein. Es gibt geheizte Treibhäuser. Er kann dort schlafen. Niemand hat ihn bis jetzt gefunden. Er bekommt von Juden, die noch nicht bei einer Razzia ergriffen worden waren, etwas Geld für die notwendigsten Ausgaben. Ganze 25 Gulden. Er behauptet sogar, er hätte einige Tage später von einer Zweigstelle meiner Liste in Den Haag 100 Gulden erhalten. Ich hatte nie davon gehört, wusste nur, dass ich überall Geld deponiert hatte für Notfälle. Grünbaum will mir jetzt noch danken, obwohl ich behaupte, von der ganzen Geschichte natürlich nie gehört zu haben. Beim jüdischen Rat hatte man ihm, natürlich telefonisch, er hatte sich dorthin nicht gewagt, mitgeteilt, er könne keine Lebensmittelpäckchen an seine Frau und Kinder schicken. Die seien wahrscheinlich auch gar nicht mehr dort, sondern zum Arbeitseinsatz in den Osten deportiert. Also keine Verbindung mehr. Jetzt hatte er erfahren, dass sie wohl alle dort umgekommen seien. Er zitiert den Ausdruck aus der Bibel bei den Opfern. Zum angenehmen Duft für Gott und ein Opfer des Herrn. Er hatte sogar geträumt, wie Frau und Kinder in einer Rauchwolke zum Himmel stiegen und er sah sie vom Rauch langsam übergehen in ihre bekannten Gestalten. Er sah eine lichte Welt, dieselbe und doch eine ganz neue. Eine Welt, in der es gut war. Warum, wozu sei er hier geblieben? Diese Frage wiederholte er mehrere Male. Und so blieb er seit Herbst 42 umherschweifend durch die Straßen der Stadt, schlafend in Treib- oder Gewächshäusern im Westland. Man rechnete doch damit, dass die Engländer bald kämen oder die Amerikaner. Wer hätte damals bei all den Nachrichten, die so positiv lauteten, geahnt, dass es noch so schrecklich lang dauern würde? Herr Weinreb, Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Sagen Sie mir, warum das so lange gedauert hat. Was weiß ich? Was weiß ein Mensch? Ich habe auch nicht gedacht, dass es so lange dauern würde. Keiner hat das gedacht. Hinterher ist jeder gescheit. Gott weiß, wozu das alles war. Der Grünbaum erzählte auch, wie er die Tage, wo er keine Wohnung haben konnte, verbrachte. Er spazierte durch die Stadt. Er war gewohnt, weite Wege zu gehen. Damals war ein Tramwie ein Luxus, ich meine, auch vor dem Krieg. Wenn er müde wurde, setzte er sich auf eine Bank an irgendeinem Platz. Um dann nicht von anderen belästigt zu werden, hatte er aus irgendeinem Papierkorb die Nazi-Zeitung, das offizielle NSB-Blatt herausgeholt, das berüchtigte Volk en Vaterland hielt es, als ob er läse vor sein Gesicht. So mieden ihn weitaus die meisten Leute als einen NSBler, denn Grünbaum hatte Angst vor Gesprächen. Er konnte doch kaum Holländisch. Und man würde seinen Akzent gleich erkennen. So lebte er buchstäblich auf der Straße und in irgendeinem Treibhaus im Westland, einige Kilometer südwestlich von Den Haag. den Rest des Jahres 42 und das ganze Jahr 43. Man betrachtete ihn als eine Art Sonderling. Seinen Bart hatte er gleich abgenommen. Man erkannte in ihm nicht den Juden, wenn man es nicht wusste. Eines Tages, im Dezember 43, hatte eine ältere Frau ihn auf der Straße doch erkannt. Sie hatte in der Straße gewohnt, in der er früher zu Hause war. Sie bot ihm ein kleines Zimmer an, wenn er die Wohnung sauber hielt, heizte und vor allem Emballage aus einem Laden, den sie mit ihrer Schwester und ihrem Mann im Erdgeschoss betrieb, ordnete und verstaute. Es war natürlich für alle Beteiligten gefährlich. Aber im Dezember 43 riskierte man schon etwas mehr. Keiner glaubte mehr an einen deutschen Sieg. Und nun war es auch schon so weit, dass man Leute aus dem Widerstand kannte, die Versteckadressen vermitteln und Lebensmittelkarten besorgen konnten. So wurde er eines Tages an eine Adresse an der Lahn übergeben. Dort musste er in einer kleinen, düsteren Kammer hausen. Das wäre an sich für ihn nicht so schwer gewesen, in jenem Haus aber wohnten noch mehrere untergetauchte Juden, die alle durch jene Widerstandsgruppe dort untergebracht waren. Von dort her nun stammte seine jetzige Lage. Denn es gab unter den etwa 10 Versteckten einen holländischen, orthodox-jüdischen jungen Mann von etwa 18 Jahren, dem ein ebenfalls verstecktes jüdisches Mädchen aus einer anderen Familie gefiel, wahrscheinlich umgekehrt auch. Nun fürchtete der Junge, dass seine Eltern, die anderswo versteckt waren, von seinem Flirt mit dem Mädchen erfahren würden. Es war damals, zum Teil wohl noch jetzt, verboten. Es wurde als amoralisch und vor allem als unjüdisch, als unfromm, als sündig betrachtet, wenn ein Junge mit einem Mädchen einen Flirt hatte. Vielleicht begünstigten Angst und Langeweile so etwas Verbotenes jetzt noch mehr. Und der Junge wusste, dass Grünbaum seine Eltern kannte und fürchtete, dass er ihnen vom unzüchtigen Benehmen ihres Sohnes dort erzählen würde. Das war alles. Grünbaum erlebte 1944 noch einige Razzien, aber nicht mehr auf Juden, denn die gab es damals offiziell nicht mehr in Holland. Jetzt, im November 1944, suchte man holländische Männer, die zum Arbeitseinsatz in deutsche Fabriken mussten. Geholt wurden alle, die keine Ausweise besaßen, der sie für dringende Arbeiten in Holland vom Arbeitseinsatz in Deutschland befreite. Das Haus, in dem sie versteckt waren, war ursprünglich unbewohnt. Und für solche Fälle hatte die Widerstandsgruppe den Juden einen Zettel hinterlassen, einen offiziellen, gestempelt und unterschrieben, des Inhalts. Verboten, dieses Haus zu betreten. Ansteckende Krankheit. Und dann folgte Scharlach oder Cholera, je nach Bedarf. Dieser Zettel musste gut sichtbar an die Haustür geheftet werden. Die Deutschen schienen eine heilige Angst vor solch einer ansteckenden Krankheit zu haben. Das hängt mit ihrer Vergötterung der Wissenschaften zusammen. Mit ähnlichen, für die Kriegszeit normalen Zwischenfällen kam die Befreiung am 8. Mai 1945. Der junge Mann hatte sich nach der Befreiung gleich bei der BS, Binnenlandsdistriktkrachten, der berüchtigten Armee für das Inland, gemeldet. Es drängte ihn dazu nach der Spannung der Kriegsjahre im Versteck. Eine Art innere Befreiung. Man konnte sich nach Wildwestmanier kleiden, hatte bald ein Gewehr. Und nun verrichtete dieser holländische orthodox-jüdische junge Mann eine Heldentat. Er zeigte einen Verräter an. Er wollte, wie viele andere, einen lästigen Zeugen loswerden. Grünbaum könnte doch seinen Eltern jetzt erzählen, dass ihr lieber, vielversprechender Sohn während seiner Untertauchzeit mit einem Mädchen ein Verhältnis gehabt hatte. Eine sündige Angelegenheit. Der junge Mann konnte annehmen, dass der Grünbaum wohl irgendwann später wieder freigelassen werden würde. Also meldete er patriotisch, dieser polnische Jude habe seine Frau und 7 Kinder der Gestapo verraten. Das bedeutete natürlich, dass 4 Cowboys den armen Grünbaum aus seiner Wohnung im Versteck abholten, ihn durch die Stadt führten, ihre Gewehre auf ihn gerichtet. Er könnte doch fliehen oder einen Nahkampf mit ihnen anfangen, und so wurde er abgeliefert am Lyzeumplein. Dort habe man ihn erstmal verprügelt. Wie er überhaupt durch den Krieg gekommen sei, was er vom Oktober 42 bis zum Dezember 43 getan hätte, er habe von den Deutschen gewiss den Judaslohn für seinen gemeinen Verrat erhalten. »Hieß der Kommandant dort van Maaswijk?«, fragte ich natürlich. Mir ging auf einmal ein Licht auf. Deshalb also sollte ich Frau und 7 Kinder verraten haben. Viel Fantasie haben beschränkte Intellektuelle nie. Grünbaum aber antwortete: Kein Mensch hat sich bei mir vorgestellt. Es war eine Bande Prokomniks. Alle Goyim sind Mörder, sind Schickeriem, besoffene Trinker. Sah er so und so aus? Soll ich das wissen? Sie sehen alle gleich aus. Ich habe aber doch den Verdacht, dass es van Maaswijk war. Merkwürdige Koinzidenz. Grünbaum blieb einige Monate bei mir. Wir lernten sogar zusammen. Die Nazis lachten über diesen Raum mit den beiden Juden und ihrem Talmud. Aber inzwischen hatten sie mich näher kennengelernt und ich begann mit meinen Kursen. Grünbaum sah sich das alles an. Vom Holländischen verstand er nur wenig. Aber er sagte nur, immer sehr respektvoll: Was brauchen diese Goyim das zu wissen? Die wollen doch nur fressen und saufen und dann fangen sie zu morden an. Er selbst verstand mich auch im Jiddischen nicht, sobald ich etwas auf meine Art erklärte. Als Ausrede hatte er nur: Ich bin ein gewöhnlicher Mensch. Sie sind ein gebildeter Studierter. Vielleicht brauchen Sie das. Mir genügt, so zu lernen, wie unsere Väter gelernt haben. Er saß unbeteiligt dabei, schaute in meinen Talmud, mein Mischna-Exemplar hinein. Aber ich habe mit Berisch Grünbaum doch eine schöne, nützliche Zeit gehabt, eine unvergessliche, denn er kannte den Inhalt von Büchern der Überlieferung, die ich damals nicht hatte, nahezu auswendig. Wir feierten zusammen den Schabbat. Der Mann von der Waffen-SS, Heert, saß dabei, als ob er alles von Jugend her kannte, und andere Nazis oder aus Versehen Verhaftete kamen in die Zelle, standen an der Tür. Grünbaum hielt sich exakter an die jüdischen Gesetzesvorschriften als ich. Er machte keine Konzessionen. Er verstand schon, dass ich sie machte, und er wusste auch von der Grenze, die ich nie überschreiten würde. Er wurde im Frühling zuerst noch in ein anderes Lager überführt, wo man ihn dann ohne weitere Mitteilung entließ. Man hat sich nicht entschuldigt. Auch nicht für die Tatsache, dass seine Frau und 7 Kinder von holländischen Polizisten, die einen Auftrag ausführten, von dem man sich befreien lassen konnte, verhaftet wurden. Er besuchte natürlich sofort meine Frau, sogar öfters. Aber dann ist er nach Israel, damals hieß es noch Palästina, ausgewandert. Als ich, gleich nach meiner Entlassung im Dezember 48, den jungen Mann des Mädchens aufsuchen wollte, um zu hören, was seine Version vom Verrat von Frau und 7 Kindern war, vernahm ich, dass auch dieser nach Palästina ausgewandert war. Seine Eltern, die vorläufig noch in Holland lebten, bekannte Juden der Haager Gemeinde, die auf meiner ersten Liste eingeschrieben waren, habe ich dann auch besucht. Ich hörte, wie zufrieden sie mit ihrem Sohn waren. Und glückliche Menschen will man doch nicht wegen einer Verliebtheitsaffäre in harten Zeiten das Glück trüben. Der Mann hatte übrigens eine sehr schöne Zeugenaussage für mich, 47, abgegeben. Er konnte doch nicht wissen, dass jede schöne Aussage für mich die besondere Berichtsbarkeit immer böser und aggressiver machte. Übrigens sind auch diese Leute später ausgewandert, nicht nach Palästina. Berisch Grünbaum hat durch diese Geschichte ziemlich gelitten. Er war es wahrscheinlich aus Russisch-Polen schon gewohnt. Ich muss noch erzählen, dass eines Tages ein russischer Offizier in voller Uniform uns besuchte. Er hatte einen Zettel in der Hand, worauf Berisch Grünbaum mit all seinen Daten aufgeschrieben war. Er stellte sich formell vor mit Absatzklappen, auch mir und dem Waffen-SS-Mann, der natürlich in Zivil war. Er wusste also, dass Grünbaum aus Russisch-Polen jetzt Russland stammte und dass er die holländische Staatsbürgerschaft nicht besaß. Er fragte ihn, ob er Lust hätte, nach Russland zurückzukehren. Er könne dann gleich aus der Haft entlassen werden, das heißt in Russland. Er könne mit einem ganzen Transport von Russen von hier oder sonst wo in Holland mitfahren. Grünbaum lehnte aber dankend ab. Etwas zu schroff fand ich. Der Offizier bekam einen roten Kopf. Als der Offizier wieder höflich grüßend uns verlassen hatte, sagte Grünbaum: Seien Sie sicher, dort werden die alle gleich erschossen oder gehängt. Ich kenne unsere Russen. Bei denen zählt ein Menschenleben nicht viel mehr als bei den Nazis. Das war die Episode über Berisch Grünbaum. Die nächste Episode heißt Antisemitismus und Korruption im Gefängnis.